Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon grüßt Gode Japs. Guten Abend. Es ist jetzt 19.32 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Wenn es nach der CSU geht, dann ist Bayern stets auf Erfolgskurs. Ob in der Politik, bei den Wirtschaftsdaten oder bei leistungsstarken Schulen. Doch es glänzt nicht alles, was weiß-blau ist, schrieb kürzlich die Süddeutsche Zeitung. Und der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Merkel, warnte die Bayern vor Hochmut. Auch der Freistaat müsse in der Bildungs- und Schulpolitik die Warnzeichen der PISA-Studie ernst nehmen. Allerdings, so Merkel weiter, das bayerische Zentralabitur könnte Vorbildcharakter auch für die anderen Bundesländer haben. Doch nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. So will Bayern im kommenden Schuljahr eine neue Form des achtjährigen Gymnasiums erproben, in dem der Unterricht über den ganzen Tag verteilt werden soll. Dazwischen sind Erholungsphasen, betreute Übungs- und Hausaufgabenstunden, Arbeitskreise und Freizeitangebote vorgesehen. Erprobt werden sollen auch das Unterrichten im Lehrerteam und andere Zeittakte als der 45-Minuten-Rhythmus. Eine neue Form des bayerischen Turbo-Abiturs? Arne Wilsdorf geht der Frage nach, wie gut das weiß-blaue Abitur wirklich ist.
PISA-Studie hin oder her, Bayern fühlt sich zumindest beim Abitur bestens aufgestellt. Im Münchner Kultusministerium wacht Alfons Städele, Referent für die gymnasiale Oberstufe, über den guten Ruf des bayerischen Zentralabiturs.
Für uns ist das Wesentliche, dass wir glauben, dass in so einer wichtigen Angelegenheit wie Abiturprüfung, mit der ja auch hohe Berechtigungen verbunden sind, die Vergleichbarkeit der Anforderungen eben am ehesten auf die Art und Weise gewährleistet ist, dass alle Schüler nun mit den gleichen Aufgaben zumindest am Abschluss ihrer Ausbildung da konfrontiert werden. Und ich glaube, die Erfahrung hat uns da schon recht gegeben.
Da mache es auch nichts, dass in Ländern ohne Zentralabitur an einzelnen Schulen manchmal schwerere Prüfungen als in Bayern möglich seien. Nur durch die Vergleichbarkeit der zentral gestellten Prüfung behalte die allgemeine Hochschulreife auf Dauer ihre Bedeutung als Zugangsberechtigung zu allen Fächern an der Uni, so Ministerialrat Städele. Dass die Kultusministerkonferenz der Länder für bundesweit weitgehend vergleichbare Anforderungen sorgt, genügt auch Max Schmidt nicht. Der Chef des Bayerischen Philologenverbands und damit oberster Interessenvertreter der Gymnasiallehrer hält die sogenannten einheitlichen Prüfungsanforderungen für durchlöchert.
Wie so ein Schweizer Käse etwa. Das heißt also, die einzelnen Länder haben viele Experimentierklauseln, viele Möglichkeiten der Öffnung. Und in Bayern ist man eigentlich den Weg der Qualitätssicherung gegangen.
Trotz der anspruchsvollen bayerischen Lehrpläne und des Zentralabiturs, was Bayern im Detail besser macht, kann auch Schmidt nicht genau erklären.
Ich kann Ihnen gar nicht direkt sagen, in welchem Fach, mit welcher Anforderung das bayerische Abitur besser wäre. Das ist es vielleicht auch gar nicht, sondern die Qualität liegt in der Breite der hohen Anforderungen. Das ist eigentlich das entscheidende Kriterium.
Bayerns Kultusministerin Monika Hohlmeier ist sich ihrer Sache da schon sicherer.
Die Vorteile eines Zentralabiturs sind, dass die Lehrkräfte die Gesamtheit der Lehrpläne in den Inhalten den Schülerinnen und Schülern wirklich mitgegeben haben müssen, da ansonsten die Schülerinnen und Schüler für die Abituraufgaben nicht gewappnet sind und diese nicht lösen können. Ein Zentralabitur setzt klare Standards.
Ganz anders das diffuse Meinungsbild bei den Kollegiaten in der 13. Klasse des humanistischen Wittelsbacher Gymnasiums in München. Wer es hier so weit geschafft hat, darf ruhig ein bisschen stolz auf sich sein. In anderen Münchner Schulen soll der Unterricht bis zur Abiturprüfung leichter sein.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die anderen Bundesländer das machen. Also normalerweise heißt es immer, es ist ein bisschen schwerer. Ich bin einfach nur froh, wenn ich es habe.
Ich finde es ganz gut, dass ich das bayerische Abitur habe, weil immer jeder sagt, okay, das bayerische Abitur ist so toll und das ist so großartig und man ist irgendwie was Besseres, wenn man es hat. Deswegen finde ich das schon schön, das bayerische Abitur zu haben. Aber ich habe nicht wirklich einen Vergleich zu anderen Bundesländern.
Ihre Lehrerin im Grundkurs Deutsch, die 35-jährige Caroline Alexander, hat den Vergleich mit anderen Bundesländern. Ihr Abitur machte sie in Niedersachsen, einem Land ohne Zentralabitur. Germanistik und Latein studierte sie in Bayern und Baden-Württemberg. Dort absolvierte sie auch ihr Referendariat. Für sie ist das baden-württembergische Zentralabitur mindestens genauso schwer wie das bayerische.
Einmal formal gesehen ist es eben so, dass in Baden-Württemberg das Zentralabitur mit Zweitkorrektoren arbeitet, die nicht an der gleichen Schule sind. Das macht eben einen Unterschied aus, macht die Bewertung doch nochmal etwas objektiver. Insofern ist der Dünkel, den die Bayern da manchmal haben, nicht immer ganz gerechtfertigt.
Außerdem werde in Bayern zu viel Faktenwissen gebüffelt, zu oft bleibe das Diskutieren und Argumentieren auf der Strecke. Auch ihre Schüler im Grundkurs Deutsch spüren jetzt, 2 Monate vor den Abiturprüfungen, dass sie am bayerischen Gymnasium wohl einige Schlüsselqualifikationen doch nicht gelernt haben.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich frei entwickeln kann, und das kann man bei so einem Schulsystem nicht. Wo dieser brutale Notendruck ist, schon in den kleinsten Klassen. Warum wird denn gelernt? Es wird nur gelernt aufgrund von irgendeinem Notendruck, aufgrund von irgendwelchem Zwang und Dingen, und das finde ich einfach nicht richtig.
Okay, das mit dem Notendruck, das stimmt schon. Also teilweise, dass der Notendruck, dass das gelernt wird für die Noten, das stimmt schon. Aber ich denke auch jetzt, wenn man den humanistischen Schulzweig an sich jetzt mal nimmt, da werden so viele Lerninhalte auch noch nebenbei reingebracht, und zwar nicht nur Sprache, sondern eben auch Philosophie und so weiter. Und da denke ich schon, dass man da schon was mitkriegt und, glaube ich, auch Persönlichkeit schon entwickelt.
Aber man könnte zum Beispiel, indem man mehr Praktika macht oder so, oder lebensnähere Sachen, wesentlich mehr tun, zum Beispiel auch für Sozialverhalten von Leuten. Und ich finde, das bleibt einfach zu viel auf der Strecke, das ist zu wenig.
Trotzdem, so Gymnasiallehrerfunktionär Schmidt, gäbe es Rückmeldungen von Professoren verschiedener Hochschulen, dass die zentral geprüften bayerischen Abiturienten an der Uni erfolgreicher seien als andere. Dass dazu exakte Erhebungen jedoch fehlen, bedauert auch Manfred Scherzer von der Elternvertretung an den bayerischen Gymnasien.
Wir können es nicht beweisen, dass die bayerischen Abiturienten die besseren Studenten sind und die lebenszüchtigeren Menschen, weil hier bisher die Universitäten blockieren, aus Datenschutzgründen, wie Sie sagen. Ich glaube allerdings, dass durch die Auswahl der Abiturprüfungsfächer, die gefordert werden bei uns, schon gewährleistet ist, dass die Qualität nicht zu kurz kommt. Inwieweit das jetzt allerdings einen bayerischen Abiturienten besser qualifiziert als einen Kölner oder einen Hamburger, das kann ich nicht beziffern, das kann ich nicht belegen. Ich kann es vom Gefühl heraus sagen, ja, es müsste so sein.
Für Katrin Schwarz liegt der Elternsprecher sogar richtig. Die 23-Jährige machte ihr sehr gutes Abitur an einer Gesamtschule bei Bonn in Nordrhein-Westfalen. Im niederbayerischen Passau studiert sie das Modefach Kulturwirt. Und Katrin meint, die bayerischen Abiturienten sind die besseren Studenten.
Sie haben es manchmal vielleicht ein bisschen besser drauf, irgendwas Stupide, sag ich mal, zu lernen und das auch wiederzugeben. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen besser abschneiden, aber dann muss man einfach sagen, worum geht es eigentlich? Also überhaupt, ich würde es dann auf Studium ausweiten, worum geht es im ganzen Studium? Und da würde ich einfach mal sagen, da reicht es mir zum Beispiel auch nicht, mir einfach nur Stoff teilweise stupide anzueignen und den dann einfach nur stupide wiederzugeben, sondern da geht es mir einfach noch um andere Sachen, einfach irgendwo Initiative zu ergreifen. Dann schneide ich vielleicht auch nicht so gut ab, ja? Aber das ist mir dann in dem Sinne wichtiger.
Dass auch an bayerischen Schulen Reformbedarf besteht, ist für Kultusministerin Monika Hohlmeier eine Selbstverständlichkeit. Nach 10 Jahren werden gerade die Lehrpläne für das Gymnasium überarbeitet.
Die Lehrpläne früherer Zeit weisen doch einen sehr hohen Detailgrad aus. Und die Schülerinnen und Schüler neigen dazu, dann eher zusammenhangsloses Wissen anzulernen und dabei leider auch einen Teil des Grundwissens wieder zu vergessen. Deshalb werden wir in Zukunft die Lehrpläne so aufbauen, dass schwerpunktmäßig das Grundwissen hervorgehoben wird und die Fragestellungen, die exemplarisch gelernt werden, dann den Lehrkräften freiwillig überlassen bleiben, wie sie auswählen. Sie werden nicht mehr verpflichtend vorgegeben.
Der idealistische, oberste bayerische Gymnasiallehrer Max Schmidt hat genau darauf gewartet. Denn dann sei besserer, fächerübergreifender und praxisnäherer Unterricht endlich auch offiziell erwünscht und erlaubt.
Also ein erster Schritt könnte mal sein, das rate ich immer solchen Kolleginnen, die sich auf den Weg machen, lasst einfach mal die Klassenzimmertür offen. Jeder, der draußen vorbeigeht, soll eigentlich da reinschauen können und soll sagen, aha, es interessiert mich eigentlich, was der jetzt da macht. Und wenn man vorbeigeht und sagt, mein Gott, der parkt Vokabeln oder mein Gott, der fragt jetzt nur Fakten ab, da wird jeder vorbeigehen. Aber da, wo der ein oder andere mal stehen bleibt und sagt, holla, interessant, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ich meine, der Schüler müsste, und da pflichte ich Herrn Baumert, dem deutschen Betreuer der PISA-Studie zu, müsste, wenn er einen Tag daheim bleibt, nicht das Gefühl haben, wie jetzt im Augenblick, Gott sei Dank, muss ich nicht in die Schule, sondern um Gottes Willen, hoffentlich werde ich schnell wieder gesund. Ich versäume was, da gibt es was Interessantes und eigentlich möchte ich das miterleben.
Arne Wilsdorf über die Stärken und Schwachstellen beim bayerischen Abitur.
6.41 Uhr hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Im kommenden Schuljahr soll in Baden-Württemberg an allen Grundschulen eine Fremdsprache auf dem regulären Lehrplan stehen. Eltern laufen nun Sturm gegen Pläne der Landesregierung, an allen 2000 Grundschulen Französisch als Pflichtfach einzuführen. Besonders am Oberrhein wächst der Widerstand gegen das Vorhaben, an dem Ministerpräsident Erwin Teufel unter allen Umständen festhalten will. Aus Stuttgart, der Länderblick von Barbara Roth.
Schimmerpell Hanna, Schimmerpell Theresa, Schimmerpell Fabian.
Hanna, Theresia und Fabian sind 6 und 7 Jahre alt. Sie sind Grundschüler in Baden-Württemberg, die ersten kleinen ABC-Schützen, denen von der ersten Klasse an spielerisch eine Fremdsprache beigebracht wird. Hanna, Theresia und Fabian sind in Loffenau zu Hause. Loffenau liegt im badischen Landesteil. Von der kleinen Gemeinde sind es nur ein paar Kilometer bis zur französischen Grenze. Weshalb die Kleinen in der Grundschule Französisch lernen müssen, so beschloss es die Landesregierung in Stuttgart, Ministerpräsident Erwin Teufel.
Weil es immer noch eine einzige Barriere gibt zwischen Frankreich und Deutschland, und das ist die Sprachbarriere. Und wir wollen, dass im kleinen Grenzverkehr über den Rhein hinweg es auch möglich ist, dass man sich in der Sprache des Nachbarn von Seiten des Normalbürgers verständigen kann.
Doch was der Landesvater für notwendig und richtig hält, trifft vor Ort auf Widerstand. Immer mehr Eltern im badischen Landesteil gehen gegen die Entscheidung der Landesregierung auf die Barrikade. Sie sehen ihre Kinder benachteiligt, im Nachteil gegenüber den Kindern im württembergischen Landesteil. Denn nur entlang des Oberrheins, von Karlsruhe bis runter nach Lörrach, ist Französisch die Sprache, die die Kleinen zu lernen haben. Im Rest des Landes lernen die ABC-Schützen Englisch.
Wir wohnen hier zwar in der Nähe von Frankreich, aber trotzdem finde ich, dass Englisch die Weltsprache ist oder die Sprache, die wir halt meisten brauchen.
Es war das erste Mal, dass Mütter und Väter auf die Straße gingen, um gegen eine, so sehen es die Eltern, Sprachtrennung in Baden-Württemberg zu protestieren. Unter dem Motto "Ein Land, eine Fremdsprache" fordern sie die Einführung einer einheitlichen Fremdsprache im ganzen Land.
In ganz Baden-Württemberg, sonst überall wird Englisch unterrichtet. Warum ausgerechnet hier Französisch? Das sind 4 verlorene Jahre.
Und noch dazu können wahrscheinlich die wenigsten Eltern daheim selber Französisch und können dem Kind absolut gar nicht helfen, wenn es mal Schwierigkeiten hat in der Schule.
Die Weltwirtschaftssprache ist immer noch Englisch und nicht Französisch. Die sollen sich wirklich mal selber an den Kopf langen.
Am meisten ärgert die Eltern, dass die Landesregierung weder ihnen noch den Schulen ein Mitsprache Recht einräumt. Dass sich ABC-Schützen entlang des Oberrheins im Französischen üben müssen, wurde von oben aus dem Kultusministerium angeordnet. Die Eltern im badischen Landesteil aber wollen wählen. Und wenn sie wählen dürften, dann würden sie Englisch für ihre Kinder aussuchen, weiß Rainer Singer, der Elternbeiratsvorsitzende an der Grundschule in Loffenau.
Wir haben die Eltern gefragt, seid ihr mit uns einig, dass im ganzen Land Baden-Württemberg die gleiche Fremdsprache unterrichtet werden soll? 96% der Eltern haben ja dazu gesagt. In der zweiten Frage haben wir gefragt, ja, wenn ihr denn die Wahl hättet, welche Grundschulfremdsprache würdet ihr bevorzugen? Da haben wieder 96% der Eltern für Englisch votiert. Und diese Ergebnisse sind hier in der Region überall ähnlich zustande gekommen. Alle Umfrageergebnisse waren zu über 80% bis teilweise 100% pro Englisch.
An die 10.000 Unterschriften haben die Eltern inzwischen gesammelt. Diese Listen wollen sie demnächst an Ministerpräsident Erwin Teufel übergeben. Bislang nämlich trafen sie mit ihrem Protest auf taube Ohren. Die Kultusministerin Annette Schavan ist nicht bereit, ihre Entscheidung zu ändern.
Wer am Samstag eine Zeitung liest und die Stellenangebote liest, der wird, und zwar nicht bei den Global Playern, sondern kleinen Unternehmen, Handwerksbetrieben feststellen, für die Stelle ist Französisch Voraussetzung. Es ist also die Frage von zukünftigen Chancen der jungen Leute.
Und deshalb bleibe es bei Französisch. Eltern in Schopfheim bei Lörrach haben dann auch das Argumentieren und Protestieren längst aufgegeben. Sie lassen stattdessen die Aussichten einer Verfassungsklage gegen das Land Baden-Württemberg prüfen.
Der Länderblick war das heute aus Baden-Württemberg von Barbara Roth.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Schönen guten Tag. Durch die Sendung begleitet Sie heute Werner Herritsch und das sind die Themen. Das EU-Parlament gibt ein Gutachten über die Beneš-Dekrete in Auftrag. Auch Tschechien will ein solches vorlegen. Deutschlands Bundeskanzler Gerhard Schröder hat wegen der Aufregung um die Beneš-Dekrete seine Prag-Reise abgesagt. Vergleichbar mit den Beneš-Dekreten in Tschechien sind die Avnoj-Beschlüsse in Slowenien. Die österreichisch-slowenische Historikerkommission tritt heute zusammen. In Brüssel beginnt heute der EU-Konvent, das große Diskussionsforum zur Reform der Europäischen Union. 9:09 war es zu den Beiträgen im Einzelnen jetzt. Die Diskussion um die umstrittenen Beneš-Dekrete in Tschechien erhält nun doch eine europäische Dimension. Das Europäische Parlament will eine Rechtsstudie in Auftrag geben, mit der geprüft werden soll, ob die Beneš-Dekrete heute noch eine rechtliche Relevanz haben. Auf Basis der Dekrete war ja die deutschsprachige Bevölkerung in der früheren Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet und vertrieben worden. Mehr als 200.000 Menschen sind dabei umgekommen.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die vergangene Woche die Aufhebung der umstrittenen tschechischen Nachkriegserlässe gefordert und sie als nicht vereinbar mit dem EU-Recht bezeichnet. Der tschechische Parlamentspräsident Václav Klaus wiederum hat im Gegenzug verlangt, die Beneš-Dekrete in einer Klausel zum EU-Beitrittsvertrag Tschechiens abzusichern. Jetzt will der Außenpolitische Ausschuss des Europäischen Parlaments durch ein Rechtsgutachten die folgenden Fragen klären lassen. Welche rechtliche Relevanz haben die Beneš-Dekrete heute noch und gibt es Überschneidungen oder Berührungspunkte mit dem EU-Recht? Die ÖVP-Delegationsleiterin im Europäischen Parlament und Vorsitzende des gemischten Parlamentsausschusses EU-Tschechien, Ursula Stenzel, erhofft sich vom Gutachten eine Entemotionalisierung der Debatte. Übrigens will jetzt auch die tschechische Regierung binnen 2 Monaten eine rechtliche Studie sowie eine vergleichende Analyse zu den Beneš-Dekreten vorlegen.
Emotionalisiert, wenn nicht verstimmt, ist auch das Verhältnis Tschechiens zu Deutschland, mit dem es schon wegen der Beneš-Dekrete eine Aussöhnungserklärung gibt. Bundeskanzler Gerhard Schröder ist angesichts des Wahlkampfs in Tschechien das Thema Beneš-Dekrete offenbar ein zu heißes Eisen. Er hat seinen für März geplanten Besuch in Prag verschoben. Es gibt nicht nur die Beneš-Dekrete, die das Verhältnis Österreichs mit Tschechien belasten. Mit den sogenannten Avnoj-Beschlüssen verhält es sich ähnlich in diesem Fall, ist allerdings Slowenien betroffen. In beiden Fällen geht es um die Enteignung, Entrechtung und Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Fall der Avnoj-Problematik wurde vor einigen Monaten eine Historikerkommission ins Leben gerufen. Die Geschichtsexperten beider Länder treffen heute und morgen in Wien zu Gesprächen zusammen. Barbara Ganzfuß war bei der Eröffnung dabei.
Wir wollen die Vergangenheit erörtern, betonen Österreichs Außenministerin Benita Ferrero-Waldner und der slowenische Außenminister Dimitri Rupel zu Beginn der Konferenz. Beide beschwören die gut nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Slowenien und Österreich. Die 24 Historiker und Juristen aus beiden Ländern werden sich aber vor allem mit den heiklen Schattenseiten der gemeinsamen Geschichte im 20. Jahrhundert befassen. Denn die Avnoj-Beschlüsse werden ähnlich den Beneš-Dekreten vor allem von der FPÖ und den vertriebenen Verbänden immer mehr in Zusammenhang mit einem slowenischen EU-Beitritt gebracht. Außenministerin Ferrero-Waldner stellt auch heute klar, es handelt sich um ein Problem zwischen Slowenien und Österreich.
Lassen Sie mich sagen, dass es für mich sehr wichtig sein wird zu sehen, dass wir in bilateraler Form zu der Lösung der noch anstehenden Probleme kommen. Ich betone das immer wieder, weil immer wieder diese Frage aufkommt und ich glaube, man muss diese Frage ganz klar als eine solche beantworten. Und ich sage Ihnen auch, ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird, weil wir eben hier schon einen langen Weg gegangen sind und wir auch noch einige Zeit vor uns haben, bis der tatsächliche Beitritt Sloweniens vollzogen sein wird. Und ich hoffe, dass bis dahin alle diese noch anstehenden Fragen geklärt sein werden.
Die Avnoj-Beschlüsse gelten als mysteriös. Avnoj steht für Antifaschistischer Rat der Volksbefreiung von Jugoslawien. 1942 wurde er gegründet. 2 Jahre später wurde ein Beschluss gefasst, der für die deutschsprachige Bevölkerung weitreichende Folgen hatte. Feindliche Besitzungen wurden zu Staatseigentum, wie es damals offiziell hieß. Österreichische Landsmannschaften fordern die Aufhebung aller Avnoj-Beschlüsse und die Rückgabe des enteigneten Vermögens. Der slowenische Außenminister Dimitri Rupel gibt sich in Restitutionsfragen vorsichtig. Ich war schon in der ersten slowenischen Regierung 1991 dabei. Schon diese Regierung wollte sich mit der Wiedergutmachung befassen. Die Devise war schon damals, Unrecht gut machen, ohne neues Unrecht zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, sagt Rupel, dass wir am Ende der Forschungsarbeiten zu einer gemeinsamen Erklärung kommen. Die Historikerkommission tagt in Wien heute und morgen. Erste Ergebnisse soll es im Frühjahr kommenden Jahres geben.
So viel heute zum Thema Beneš-Dekrete und Avnoj-Beschlüsse. In Brüssel nimmt am Nachmittag der EU-Reformkonvent seine Arbeit auf. Ein Jahr lang werden Vertreter des EU-Parlaments und der nationalen Parlamente, der nationalen Regierungen und der EU-Kommission darüber beraten, wie die Spielregeln der EU so verändert werden können, dass die Union in Zukunft bürgernäher und effizienter wird und das alles vor dem Hintergrund der bevorstehenden EU-Erweiterung. Für Österreich sitzen im Konvent der ehemalige ÖVP-Wirtschaftsminister Hannes Fahnleitner, er ist Vertreter Bundeskanzler Schüssels, sowie die Nationalratsabgeordneten Kaspar Einem von der SPÖ und Reinhard Bösch von der FPÖ. Johannes Fockenhuber wird von der Grünen Fraktion im Europaparlament in den Konvent entsandt. Unter den Österreichern herrscht in vielen Punkten weitgehende Übereinstimmung, von der Forderung nach einer Aufwertung des Europaparlaments bis zu jener nach einer Stärkung der außenpolitischen Rolle der EU. Dennoch gibt die innerösterreichische Diskussion einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig der Interessensausgleich im Konvent selbst werden wird, in dem die 15 Mitgliedsländer und die 13 Kandidaten vertreten sind. Harald Jungreutmeier informiert.
Hört man Bundeskanzler Wolfgang Schüssel über den EU-Reformkonvent sprechen, dann kommt Ländermatch-Atmosphäre auf. Innerösterreichische Vorbereitungskonferenzen wie jene vor einer Woche in der Wiener Hofburg sollten laut Schüssel dazu dienen,
wirklich ein rot-weiß-rotes Team zu bilden.
Mit anderen Worten, die österreichischen Vertreter sollen zusammenarbeiten und möglichst gemeinsam für EU-Spielregeln eintreten, die es dann auch dem kleinen Österreich ermöglichen, seine Interessen zu wahren. Diese reichen vom viel zitierten Schutz österreichischen Wassers über die Anti-Atom-Politik bis zur Wahrung österreichischer Einflussmöglichkeiten in den Institutionen der Europäischen Union. Gemeinsamkeiten hat es bei der angesprochenen Konferenz in der Hofburg sehr wohl gegeben. Vielleicht auch deshalb, weil vor allem allgemeine Bekenntnisse für Demokratie, Transparenz, Bürgernähe und Effizienz zu hören waren und kaum Detailvorschläge. Doch die Harmonie im rot-weiß-roten Team könnte ein zwar verständlicher, aber doch frommer Wunsch bleiben. Denn schon bald machte die Opposition klar, dass sie sich jedenfalls nicht von der Regierung vereinnahmen lassen wolle. So bezeichnete die Grüne Eva Lichtenberger die Konferenz als Wald- und Wiesenveranstaltung des Zeremonienmeisters Schüssel. Ihr Kollege Johannes Fockenhuber, der die europäischen Grünen im Konvent vertritt, ist erst gar nicht zu der Konferenz nach Wien gekommen. Fockenhuber spricht von einer peinlichen Inszenierung der Regierung, die seiner Meinung nach
zum gesamten Prozess des Konvents der europäischen Verfassung bisher auch nicht den geringsten Beitrag in Europa geleistet hat, an der Diskussion nicht teilgenommen hat, keine Ideen und Konzepte in den Prozess eingebracht hat, mit der Besetzung des persönlichen Vertreters des Bundeskanzlers einen Ex-Minister beauftragt hat, der in der Debatte um die Zukunft Europas bisher nicht die allergeringste Rolle gespielt hat.
Kritisiert Fockenhuber die Bestellung des ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministers Hannes Fahnleitner als Vertreter des Bundeskanzlers im Konvent. Der Appell des Bundeskanzlers, ein rot-weiß-rotes Team zu bilden, ist für Fockenhuber kleinkarierter Nationalismus. Österreichs Interessen könne man nur dadurch vertreten, dass man sich am Reformprozess aktiv beteilige, so der grüne Fockenhuber, für den der Konvent vor allem ein Kampf mit den zügellosen Machtansprüchen der nationalen Regierungen sein wird. Auch das sozialdemokratische Konventsmitglied Kaspar Einem lässt sich nicht so ohne weiteres ins rot-weiß-rote Team berufen. In einem Land gäbe es oft sehr widersprüchliche Interessen. Frechter und Anrainer der Transitrouten in Tirol wissen ein Lied davon zu singen. Außerdem müsse man sich Bündnispartner über die Grenzen hinweg suchen, so einem.
Ich glaube, dass es nicht sehr viel Sinn macht, sich ausschließlich als Nationaler, also insoweit als Vertreter Österreichs zu sehen, sondern dass man sehen muss, in so einem Konvent in Europa generell bringt man Lösungen nur zustande, wenn es gelingt, in Netzen zu denken und zu arbeiten. Und daher müssen wir zu spezifischen Fragen, die sich jeweils stellen, versuchen, möglichst viele Partner zu finden. Das kann ländermäßig sein und das kann nach Parteiengesichtspunkten sein.
Doch bevor im Konvent über Institutionenreform und Kompetenzverteilung beraten wird, muss erst einmal dessen Arbeitsweise geklärt werden. Viele befürchten, dass die 12 Präsidiumsmitglieder unter der Leitung des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing die Linie vorgeben und die fast 100 restlichen Konventsteilnehmer damit zu Statisten degradieren könnten. Gegen derlei Absichten kündigt der Vertreter der österreichischen Regierung Hannes Fahnleitner entschlossenen Widerstand an. Zumindest im Match gegen den machtverliebten Konventspräsidenten Giscard d'Estaing dürfte das rot-weiß-rote Team geschlossen aufs Feld laufen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 253. Man darf nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Daran wird man am 1. April in Deutschland, aber zum Beispiel auch in den USA immer wieder erinnert, weil man an diesem Tag versucht, andere mit etwas, was nicht stimmt, so hineinzulegen, dass sie darüber lachen müssen, wenn sie das endlich merken oder wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass das nur ein April-Scherz war. April, April! Da Direkt aus Europa immer erst am 10. erscheint, hatten wir schon in der am 10. März erschienenen Nummer 253 einen Beitrag zum 1. April. Das war eine Sendung des Kinderfunks vom 1. April 2001. Warum der 1. April ein besonderer Tag ist, ist nicht ganz klar. Manche sagen, im April ist das Wetter so wechselhaft, dass man sich nicht auf den Wetterbericht verlassen kann. Mal ist es etwas wärmer, mal etwas kälter, mal schneit es, mal regnet es und dann scheint mal wieder ein paar Stunden lang die Sonne. Manchmal mischen sich auch Schnee und Sonnenschein, dann schneit es plötzlich ein bisschen und dann scheint schon wieder die Sonne. Das Wetter bleibt nie lange so, wie es gerade ist. Man sagt, dass der April macht, was er will und spricht von typischem Aprilwetter. Auf Aprilscherze fällt man nur herein, wenn man morgens noch nicht daran gedacht hat, dass der 1. April ist oder wenn man das schon wieder vergessen hat. Wenn jemand etwas glaubt, ohne darüber nachzudenken, dass das ja wohl nicht stimmen kann, sagt man hat ihn in den April geschickt. Dass man solche Scherze am 1. April macht, ist vielleicht ganz gut, damit man daran denkt, dass man sich auf nichts verlassen kann und auf das Wetter schon gar nicht. Der Brauch, die Leute am 1. April zum Narren zu halten, ist in Deutschland schon seit 400 Jahren bekannt. Das könnte mit der Kalenderreform von 1564 zusammenhängen. Bis dahin begann das neue Jahr am 1. April, weil dann der Frühling da ist. Aber 1564 hat König Karl IX. Beschlossen, den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar zu verlegen. Das war eine große Umstellung und viele luden nach wie vor ihre Freunde zum 1. April ein, um mit ihnen Neujahr zu feiern. Die machten sich vielleicht über die Einladung zu einer Neujahrsfeier am 1. April lustig und sagten, die Gastgeber wären Aprilnarren, weil sie den 1. April immer noch als Neujahrstag feiern wollten, obwohl das nun der 1. Januar war. Dass man am 1. April versucht, Verwandte und Freunde in den April zu schicken, hängt aber auch damit zusammen, dass man die Frühlingsfeste immer lustig gefeiert hat, so ähnlich wie heute noch Karneval und Fasching. Man hat sich verkleidet und sich Masken aufgesetzt, als wäre man ein anderer Mensch. Der Frühling sollte den Winter vertreiben, aber jeder wollte dabei die Rolle des Frühlings spielen und niemand die des Winters. Da machte man es dann vielleicht so, dass jemand, der auf einen Scherz hereingefallen war, die Rolle des Winters spielen musste. Aprilscherze macht man aber nicht nur unter Freunden und Verwandten. In vielen Zeitungen steht am 1. April etwas, was nicht stimmt, was aber viele Leser trotzdem glauben, weil sie nicht daran denken, dass der 1. April ist. Am nächsten Tag steht dann in der Zeitung, dass das ein Aprilscherz war und woran die Leser hätten erkennen können, dass das nicht stimmen konnte. Aprilscherze sind aber vor allem etwas für Kinder. Ein Kind hat in der Kinderfunksendung vom 1. April 2001 erzählt, wie ein Lehrer seine Frau in den April geschickt hat. Am Abend des 1. April hat er zu seiner Frau gesagt, dass er sich umziehen will. Als sie sich darüber gewundert hat, hat er gesagt, wir wollten doch ins Theater gehen. Und als sie gar nicht glauben wollte, sie könnte so etwas vergessen haben, hat er gesagt, April, April. Aber manche Leute wollen am 1. April auch nicht glauben, was tatsächlich stimmt, weil sie sich nicht in den April schicken lassen wollen. Bei etwas überraschenden Mitteilungen hat man es am 1. April manchmal schwer, dem anderen klarzumachen, dass das kein Aprilscherz ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 253. Danke.